setzen Sie sich alle so, dass Sie möglichst herschauen können. Möglichst, ja. So, wir kommen heute zu dem Abschnitt von Shikantaza. Ich lese Ihnen hier wieder vor, was uns übermittelt wurde. Der heutige Unterricht betrifft Shikantaza. Shikan heißt nichts als oder nur, während Ta treffen heißt und Sa sitzen. Das ist das Sa von Sa-Zen, von Sa-Buton, von Sa-Fu, immer das gleiche. Sa, also sitzen. Somit ist Shikantaza also eine Übung, bei der die Aufmerksamkeit vom Sitzen allein intensiv beansprucht wird. Da es hierbei keine stützenden Hilfsmittel mehr gibt, wie das Zählen der Atemzüge oder ein Koan, kann bei dieser Art des Sazen die Aufmerksamkeit nur allzu leicht abgelenkt werden. Ja, das kann man wohl sagen. Die rechte Geistesverfassung ist dabei also doppelt wichtig. Beim Shikantaza darf man nicht gehetzten Sinnes sein, sondern muss so fest verwurzelt und massiv in sich gesammelt sein, wie, sagen wir, der Fuji-san, also der Berg Fuji, oder das Matterhorn. Ja, und wenn es hier heißt, darf man nicht gehetzten Sinnes sein, na, das dürfen Sie natürlich bei keiner anderen Übung. Ob Sie nun Atemzüge zählen oder mit Mu sitzen oder sonst irgendeine Übung haben, gehetzten Sinnes dürfen Sie nirgends sein. Ich schlug neulich ein Buch von einem chinesischen Meister Chang auf, der aus dem Tibetischen kommt, und das erste, was ich las, da stand als erstes keine Hast. So, also. Und ich denke immer wieder beim Sazen an meinen alten Mathematiklehrer, der einmal, als jemand an der Tafel sich sehr beeilte, einen mathematischen Beweis durchzuführen und sich dabei in aller Eile etwas verhudelte, in tiefer Ruhe sagte, machen Sie langsam. Wir haben keine Zeit, schnell zu machen. Ja, ein leises Wort. Und das kann ich hier nur im Kreis der Zen-Leute wiederholen. Machen Sie langsam, wir haben keine Zeit, schnell zu machen. So. Dabei aber müssen Sie geistig wachsam sein und gespannt wie eine Bogensehne. So ist Shikantaza ein Zustand erhöhter, gesammelter Geistesgegenwart, in dem man weder überspannt noch in Eile und natürlich niemals schlaff ist. Es ist die Geisteshaltung eines Menschen angesichts des Todes. Also da wird klar, was für eine Sache dieses Shikantaza ist. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einem Duell im Schwertkampf jener Art teil, wie er einst im alten Japan geübt wurde. Oder auch in einem Schwertkampf, wie er bei uns im Mittelalter üblich war. Angesichts Ihres Gegners sind Sie jeden Augenblick auf der Hut, entschlossen und bereit. Wenn Sie auch nur eine Sekunde in Ihrer Wachsamkeit nachließen, so würden Sie augenblicklich niedergestochen. Eine Menge Volks sammelt sich, um den Kampf zu sehen. Da Sie nicht blind sind, sehen Sie die Volksmenge aus dem Augenwinkel, und da Sie nicht taub sind, hören Sie sie. Aber Ihre Aufmerksamkeit wird von solchen Sinneswahrnehmungen nicht einen einzigen Augenblick gefangen genommen. Ja, und nun heißt es, diese Haltung kann man nicht lange durchhalten. Ja. Ich meine, zu einem solchen Grad an Sammlung zu kommen, ist angesichts eines handfesten Gegners, der einem jeden Augenblick den Tod bringen kann, noch verhältnismäßig leicht, obgleich schwer genug. Aber auf dem Kissen sitzend, ohne irgendeine sichtbare Manifestation einer Bedrohung, ist die Sache natürlich noch 100-mal schwieriger. Einerseits völlig gedankenfrei. Wenn wir mit irgendeiner Übung dahin kommen, dass zum ersten Mal da in unserem Oberstübchen Ruhe herrscht, dann haben wir schon das Gefühl, hoppla, bin ich eigentlich noch wach oder schlafe ich schon? Ja, das geht jedem so. Erst allmählich lernen wir in dieser Verfassung wach zu sein. Gedankenfrei und wach. Schauen Sie, gedankenfrei sind alle diese Sportler, die es mit äußerst gefährlichen Sportarten zu tun haben. Einige von Ihnen haben ja im Laufe ihres Lebens diese Erfahrung gemacht. Ob das Fallschirmabspringer sind oder Drachenflieger oder Motorrennfahrer oder was auch immer, Skiwettfahrer, ich weiß nicht, von irgendeiner berühmten Skifahrerin, weiß man sogar, dass sie sagt, es ist wunderbar, ich bin völlig gedankenfrei. Ja, natürlich, und Freiheit von Gedanken ist Glück, wie uns seit Alters in West und Ost immer wieder gesagt wird. Ja. Aber bei solchen Sportarten wird zweifellos dieses Glücksgefühl erreicht, nur geht es dann nicht darüber hinaus. Es wird ein Selbstzweck in sich und es fehlt die treibende Kraft, nun wirklich in die Satori-Welt einzudringen. Und nicht selten erleben wir, dass ein solcher Sportler schließlich zu einem Weg kommt, zum Beispiel zu Zazen. Auch wenn ich im Zirkus einen Drahtseiltänzer sehe, wie der da tief gesofft, mein Gott, der auf dem Kissen, das wäre eine Pracht. Ja, ja. Was diese Leute an Disziplin und Sammlung haben, das ist höchst beachtlich. Aber ganz besonders beim Shikantaza ist diese Disziplin und Sammlung äußerst notwendig. Und wer nicht sehr geschult ist, ja, für den ist ein echtes Shikantaza-Sitzen unmöglich. Denn, wenn es hier heißt, nichts als treffend sitzen, so geht es eben um diese helle, spiegelgleiche Wachheit in einem gedankenfreien Zustand. Ja, eine große Gefahr ist eben, dass man dann ins Dösen kommt. Man sitzt zwar da und ist auch, fühlt sich auch ganz wohl, aber es ist im Grunde keine Übung mehr. Man döst also friedlich und heiter vor sich hin. Aber das ist nicht Shikantaza. Das ist allenfalls Sa-Setzen. Also, es dreht sich darum, diese Wachheit durchzuhalten. Schauen Sie, in allen Traditionen, in jeder Religion, finden Sie immer wieder, bleibt wach. Und zwar wird es den Leuten am helllichten Tage gesagt. Nun ja, normalerweise sind wir ja wach. Aber das ist gar nicht garantiert, wenn wir wirklich in diesen tief gesammelten Zustand eintauchen. Denn dann gehen wir, wie die Wissenschaftler uns mitteilen, in den Zustand der Alpha-Wellen. Und das ist genau der, durch den wir gehen auf dem Weg zum Einschlafen. Also sind wir dauernd in Gefahr da, in die verkehrte Richtung abzurutschen. Deshalb immer wieder die Mahnung, bleibt wach, wachet und betet, in der Versunkenheit bleibt ja wach. Und ganz besonders gilt diese Mahnung natürlich für Shikantaza, dass uns sonst keine Anhaltspunkte mehr bietet. So, also weiter hier. Shikantaza, sollten Sie nicht länger als 20 Minuten hintereinander üben. Stehen Sie nach 20 Minuten auf und gehen Sie im Kindchen herum. Danach nehmen Sie Ihre Sitzübung wieder auf. Wenn Sie Shikantaza wirklich und wahrhaftig üben, so werden Sie selbst im Winter in einem ungeheizten Raum nach einer halben Stunde ins Schwitzen kommen, durch die in der intensiven Sammlung entwickelte Hitze. Nun, ich glaube, jeder, auch einer, der nicht Shikantaza gesessen hat, hat schon die Erfahrung gemacht, dass echte Sammlung uns aufheizt. Ich kann mich erinnern, dass ich während des Krieges, als ich mich noch mit Architektur und solchen Dingen beschäftigte und es natürlich keine Heizung gab und die Fenster auch nicht drin waren und draußen Schneesturm war und wir in irgendwelchen Kunststoffkittelchen da rumliefen und nichts zu essen hatten, Stunde um Stunde über meinem Reißbrett vollkommen warm war und nicht nur der Einbildung nach, meine Hände und Füße waren auch warm. Aber wenn ich den Bleistift hinlegte, in dem Moment begann ich zu frieren. Ja, das hat mir sehr viel gesagt. Sammlung oder auch da einfach Konzentration heizt uns auf. So, und sie hat auch die Eigenschaft, uns bis zum gewissen Grade zu kühlen, wenn es nötig ist. Aber hier haben wir dieses Problem kaum. Doch in solchen Gegenden wie in Japan, wo es im Sommer annähernd subtropisch ist, zum Teil, da ist das dann auch ganz wichtig. So. Wenn Sie zu lange Shikantaza üben, verlieren Sie an geistiger Spannkraft, werden körperlich müde und Ihre Anstrengungen bringen weniger ein, als wenn Sie Ihre Sitzzeiten auf 20, 30 Minuten beschränkt hätten. Ja. Im Gegensatz zu einem ungeschulten Fechter gebraucht ein Meister sein Schwert mühelos. Aber auch bei ihm war das nicht immer so. Auch er musste sich einmal aufs Äußerste anstrengen, um bei seiner noch mangelhaften Technik sein Leben zu wahren. Ja, Yasutani Roshi hat auch mal gesagt, es ist so, wie wenn man schreiben lernt. Zuerst muss man sehen, dass man also sein dahin bringt und der ganze Körper ist also angespannt. Ich kann mich noch gut erinnern. Das war schon lange her. Aber so, und dann, wutsch, 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 man weiß kaum mehr, dass man schreibt. So, so ist es bei allem. Zuerst geht es nicht ohne Mühe und auch nicht ohne eine etwas zu große Spannung. Denn sonst ist dieses bisschen Konzentration, was man entwickelt, sofort wieder davon. Aber allmählich, allmählich müssen wir ins rechte Maß dieser Spannung kommen, wie es immer im Zen heißt, wie eine gut gespannte Geigensaite, nicht zu straff und nicht zu locker. Nun ja. Übrigens, dieses Schreibbeispiel, kann ich mich gerade erinnern, gibt es auch, ich glaube, bei Eckhart. Ja. Ja, ja, bei Eckhart, in irgendeiner Predigt. Sie sehen. Leute, die durch das Gleiche gehen, ob Ost oder West, kommen dann schließlich immer zu den gleichen Bildern sogar. Also mal weiter hier. Mit Chikantaza ist es nicht anders, also wie beim Schreiben oder wie bei diesen Fechten. Anfangs ist eine übermäßige Anspannung unvermeidlich, aber mit zunehmender Erfahrung geht dieser allzu gespannte Zustand in einen ausgeglichenen über, wobei man jedoch mit voller Aufmerksamkeit Sazen setzt. Ja. Glaubest du, ist die schöne Geschichte von Ikansenji. Diejenigen, die zu Session kommen, die kennen sie, andere kennen sie noch nicht, deshalb will ich sie mal hier einfügen. Ein Mann kam zu Ikan oder Ikyu? Ikyu-Senji, einen japanischen Zen-Meister, und sagte, was ist also das allerwichtigste Prinzip? Und Ikyu nahm sofort den Pinsel und schrieb das Wort, das Zeichen für Aufmerksamkeit. Und der Mann war verdutzt und sagte, ist das alles? Und Meister Ikyu nahm wieder den Pinsel und schrieb zweimal, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Jetzt wurde dieser Mann etwas ärgerlich und sagte, ich kann wirklich nicht viel Sinn daran finden. Wollt ihr nicht noch etwas hinzufügen? Und darauf nahm Ikyu den Pinsel und schrieb Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Dreimal. Und der Mann war nun recht verärgert und sagte, ja, was ist denn überhaupt Aufmerksamkeit? Und Ikyu Senji sagte gelassen, Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Ja. Darum geht es. Darum geht es. Und natürlich nicht bloß auf dem Kissen. Die größte Hilfe in unserem Alltag. Und ebenso wie ein Fechtmeister sein Schwert im Notfall mühelos zieht und zielbewusst angreift, so sitzt auch ein im Chikantaza erfahrener ohne Anstrengung wach und voller Aufmerksamkeit. Aber glauben Sie ja nicht, dass solches Sitzen erreicht werden kann, ohne dass man lange und hingebungsvoll übt. Sie haben schon bei den verschiedenen Arten des Zen gehört, Chikantaza ist die Art des Zen, die alle Buddhas übten. Ja, uns ist es im Allgemeinen dienlicher, wenn wir einen Halt haben an dem Zählen der Atemzüge oder irgendeinem Korn. So, bis wann darf ich hier reden? Also, wir gehen über zu dem nächsten Kapitel, die Parabel von Enyadatta. Heute will ich noch die Geschichte von Enyadatta, die aus dem Ryogon-Sutra stammt, behandeln. Also, das Ryogon-Sutra ist, glaube ich, das Surangama-Sutra auf Sanskrit. Das Sanskrit-Leute sind gerade nicht da. Ja. Und darin werden die Stufen der Erleuchtung behandelt. Sutra, das wissen Sie schon, heißt übersetzt Leitfäden. Und es sind alle die Worte, die der Buddha nach seiner vollen Erleuchtung gesprochen hat. Und so wie es verschiedene Evangelien gibt, so gibt es auch verschiedene Sutra. Also dies ist eins davon. Wir haben hier eine außerordentlich treffende Parabel. Sie wird Ihnen über viele schwer verständliche Punkte des Buddhismus Klarheit verschaffen, wenn Sie aufmerksam darüber nachsinnen. Ja, In der älteren Hindu-Tradition gab es schon eine ähnliche Geschichte, nur vermisste dabei die betreffende Person nicht den Kopf, wie Sie gleich hören werden, sondern eine Halskette. Aber der Kopf ist schon eindringlicher. So, diese Begebenheit soll sich zu Lebzeiten des Buddha zugetragen haben. Ich weiß nicht, ob sie wahr oder legendär ist. Jedenfalls war Enyadatta eine schöne Jungfrau, die nichts mehr erfreute, als sich allmorgendlich im Spiegel zu betrachten. Eines Tages, als sie in den Spiegel sah, gab es darin kein Spiegelbild ihres Kopfes. Warum gerade an diesem Morgen nicht, das sagt das Sutra nicht. Auf jeden Fall war der Schrecken so groß, dass sie ganz außer sich geriet, herumraste und zu wissen verlangte, wer ihren Kopf weggenommen habe. Wer hat meinen Kopf? Wo ist mein Kopf? Ich sterbe, wenn ich ihn nicht finde, jammerte sie. Obgleich jedermann ihr sagte, sei doch nicht töricht, dein Kopf sitzt dir auf den Schultern, wo er immer war, weigerte sie sich, das zu glauben. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Jemand muss ihn mir weggenommen haben. Ja, böse Schlange. Schrie sie und fuhr in ihrer wahnsinnigen Suche fort. Schließlich schleppten ihre Freunde, die glaubten, sie sei verrückt geworden, sie nach Haus und banden sie an einen Pfosten, um sie daran zu hindern, dass sie sich Schaden antäte. Ja, die Freunde glauben, sie sei verrückt geworden. Aber ist nicht im Grunde Enyadatta in diesem Zustand dieser, ja, Aufregung dadurch, dass sie etwas Wesentliches vermisst, weit in ihrer Entwicklung all denen voraus, die in ihrem Jedermannsbewusstsein meinen, nun, das sei denn auch alles. Und gar nicht merken, dass da irgendetwas nicht stimmt. Dass etwas Entscheidendes fehlt oder besser zu fehlen scheint. Denn natürlich haben die Freunde recht, der Kopf ist immer da, klar. Aber wir werden dessen nicht gewahr. So. Das angebundene Wesen kann man der Sazen-Übung vergleichen. Durch die Stilllegung des Körpers erlangt auch der Geist ein gewisses Maß an Ruhe. Und obgleich er noch immer verwirrt ist, wie Enyadattas Geist im Glauben, dass sie keinen Kopf habe, so wird doch wenigstens der Körper davor bewahrt, seine Kräfte zu vergeuden. Ihre guten Freunde redeten ihr geduldig zu, dass sie doch noch immer ihren Kopf habe, und allmählich kam sie so weit, es halb und halb zu glauben. Ihr Unterbewusstsein begann, die Tatsache zu akzeptieren, dass sie womöglich verblendet war, in der Meinung, sie habe ihren Kopf verloren. Man kann Enyadatta, während sie die Versicherungen ihrer Freunde empfängt, mit denen vergleichen, die die Darlegungen, also Teisho, des Roshi hören. Anfangs sind diese Lehren schwer zu verstehen. Wenn man sie aber aufmerksam anhört, sinkt jedes Wort ins Unterbewusstsein und sie kommen zu dem Punkt, da sie denken, ist das wirklich wahr? Ich möchte wohl wissen, ob. Ja, es muss schon stimmen. Plötzlich versetzte einer ihrer Freunde ihr eine heftige Ohrfeige, und sie schrie vor Schmerz und Schrecken auf, »Au! Das ist dein Kopf, da ist er!« rief ihr Freund aus, und augenblicklich sah ihn Yadatta ein, dass sie sich einer Täuschung hingegeben hatte in der Meinung, dass sie ihren Kopf verloren habe, während sie ihn doch die ganze Zeit über gehabt hatte. In gleicher Weise ist das Schlagen beim Sazen von höchstem Wert. Körperliche Schläge genau zur rechten Zeit, wenn es zu früh ist, haben sie keine Wirkung, können selbst Wesensschau herbeiführen. Einerlei, ob sie durch den Kyosaku, also diesen Stock, oder unmittelbar von einem einfühlsamen Lehrer mit der Hand ausgeteilt werden. So liegt der Wert des Kyosaku also nicht allein darin, sie anzuspornen, sondern ein harter Schlag damit kann, wenn sie einen entscheidenden Punkt im Sazen erreicht haben, ihren Geist jählings ins Bewusstsein des wahren Wesens stürzen, mit anderen Worten sie zur Erleuchtung bringen. Ja. Das geschieht zuweilen, aber leider bewirkt nicht jeder harte Schlag das. Genau in dem Moment jemand zu erwischen, das ist schon schwierig und vor allen Dingen wird schon diese Phase sehr selten erreicht, in der solch ein Schlag diese Wirkung hat. Dann ist es genau dasselbe wie Bukshu, der Umon das Bein in der Tür einklemmt, so wie das Bein brach. Umon, bar jeder Gedanken, schrie auf und fand gleichzeitig Erleuchtung. Es war der richtige Moment, ihm das Bein zu brechen. Aber, ja, das können wir natürlich nicht tun. Und worauf es ankommt und was damit gezeigt wird, ist eben diese völlige Gedankenstille, völlige Freiheit von Gedanken, in der diese plötzliche Umwendung durch irgendetwas, muss nicht solche Gewalttätigkeit sein, durch ein Laut, durch einen Schatten, durch ein Licht, durch irgendetwas herbeigeführt werden kann. Aber man selbst sollte möglichst sich aller Absichten enthalten. Als das in Yadatta geschah, fühlte sie sich derart freudig erhoben, dass sie herumlief und rief, ach, ich habe ihn. Ich habe doch noch meinen Kopf. Ich bin ja so glücklich. Das ist die Verzückung beim Kensho. Wenn es eine große Erfahrung ist, können sie vor lauter Freude 2 bis 3 Nächte nicht schlafen. Also es gibt natürlich keinerlei Regel, das heißt nicht damit gemeint, dass jeder Mann, der Kensho erlebt, nun 2 bis 3 Nächte nicht schlafen kann. Es ist eines von den möglichen Symptomen. Das menschliche Herz ist so unendlich subtil und für jeden gilt etwas anderes. Ich kenne 1, 2, die überhaupt erstmalig nach einem Durchbruch wirklich gut und ruhig schliefen. Aber es gibt hier natürlich keine Regeln. Es ist eines der Anzeichen, das ist damit gemeint. Indessen ist es ein halb verrückter Zustand. Es ist gelinde ausgedrückt, zumindest wunderlich, wenn man vor Freude überströmt, weil man einen Kopf gefunden hat, den man von Anbeginn an hatte. Es ist auch nicht weniger wunderlich, wenn sie voller Freude über die Entdeckung ihrer Wesensessenz sind, die sie ja nie verloren hatten. Diese Ekstase ist zwar durchaus echt und begreiflich, aber man kann ihren Geisteszustand nicht als natürlich bezeichnen, solange sie sich die Vorstellung, ich habe Erleuchtung gefunden, nicht völlig aus dem Kopf schlagen. Dieser Punkt kann nicht genügend betont werden. Achten Sie gut auf diesen Punkt, steht auch hier noch extra, denn er wird häufig missverstanden. Ja, natürlich kann man eine so grundlegende Erfahrung nicht völlig vergessen. Aber man kann sie völlig aus dem Kopf entlassen. Ja, das ist gemeint. Ein Buddha weiß nicht, dass er ein Buddha ist. Wüsste er das, dann wäre er schon kein Buddha mehr. So. Als ihre Freude allmählich verebbte, erholte sich Enyadatta von ihrem halbverrückten Zustand. Genau so ist es beim Satori. Wenn sich das Delirium des Entzückens langsam legt und dabei alle Gedanken über diese Wesensschau mit sich fortnimmt, finden sie sich in eine wahrhaft natürliche Lebensweise hinein und es gibt dabei nichts Wunderliches mehr. Ehe sie jedoch diesen Punkt nicht erreicht haben, ist es ihnen unmöglich, in Harmonie mit ihrer Umwelt zu leben und auf dem Wege wahrer geistiger Schulung fortzufahren. Das sieht nun hier so aus, als wenn eine Weile nach einem kleinen Kenshu dieser Idealzustand eintritt. Weit gefehlt. Hier ist von tiefer Erleuchtung die Rede. Jahr um Jahr um Jahr. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja, unser Ego stirbt nicht so schnell. Das braucht schon. Im gleichen Maße wird uns unser wahres Selbst, ja, zu unserer alltäglichen Natur, was es im Grunde immer ist. Ein langer Prozess. Ich werde nun die Bedeutung des ersten Teils dieser Geschichte im Einzelnen erläutern. Da die meisten Menschen der Erleuchtung gleichgültig gegenüberstehen, ist ihnen auch die Möglichkeit eines solchen Erlebnisses unbekannt. Sie sind wie Enyadatta, als sie sich des Vorhandenseins ihres Kopfes gar nicht bewusst waren. Dieser Kopf entspricht natürlich dem Buddha-Wesen oder unserem wahren Wesen, unserer eingeborenen Vollkommenheit. Den meisten Menschen kommt auch nicht einmal der Gedanke, dass sie überhaupt ein Buddha-Wesen besitzen, steht hier. Das natürlich einen Ausdruck analog zu einem Kopf haben oder nicht haben. Also, man kann nicht Buddha-Wesen besitzen, wie man ein Auto besitzt oder nicht besitzt, oder einen Kühlschrank oder sonst irgendwas. Ne? Wir sind Buddha-Wesen und sonst sind wir nichts, nur wissen wir das eben nicht. Das zu entdecken. Und das ist das große Rätsel. Ich kann mich an eine Stelle erinnern bei Sri Ramana Maharshi in den Gesprächen, denen er sagt, es ist unbegreiflich, warum der Mensch das nicht sieht, was ihm zuallernächst ist. Ja, dafür gibt es keine Erklärung. Aber so ist die Lage des Menschen schlechthin. Also bleibt uns nichts als der Weg, um das aufzudecken, was wir in Anführungszeichen besitzen. Dann hören Sie rezitieren Shujo Honrai Hoto Genari. Alle Geschöpfe sind von Urbeginn an oder dem Wesen nach Buddha. Das ist der Beginn des Hakuin Senji Zazen Wasan. Shujo Honrai Hoto Genari. Dann rufen Sie plötzlich aus. Ja, da muss auch ich Buddha-Wesen haben. Aber wo ist es? Und so beginnen sie ihre Suche nach ihrem wahren Wesen, gleich Enyadatta, als sie zum ersten Mal ihren Kopf vermisste und auf der Suche nach ihm herumraste. Ja. Also, das ist der erste Schritt. das Ungenügend. Sie fangen damit an, verschiedene Teisho zu hören, die ihnen widerspruchsvoll und rätselhaft scheinen. So hören sie, dass ihr Urwesenskern sich nicht von dem des Buddha unterscheidet. Ja sogar, dass die Substanz des Weltalls an Umfang und Dauer ihrem eigenen Buddha-Wesen entspricht. Ja. Da aber ihr Geist von Verblendung umwölkt ist, sehen sie sich selbst einer Welt von einzelnen Wesenheiten gegenüber. Ja, damit haben wir eben dieses Aufreißen, im Buddhismus nennt man es das Abirren vom wahren Wege, im Christentum nennt man es den Sündenfall. Es geht um dasselbe, aber sein Recht ist ein Gradunterschied. Ja, das Aufreißen in hier Subjekt und da draußen Objekte. Hier eine in sich geschlossene Wesenheit und da drüben, da draußen, da droben, da drunten alles andere. Das ist Verblendung. Das ist jedermanns Bewusstsein. Das Bewusstsein von uns allen in unserem nicht umgewandelten Zustand, wobei diese Wandlung nur darin besteht, zu sehen, was immer ist. Sobald sich der feste Glaube an die Wirklichkeit dieses wahren Wesens in ihnen festgesetzt hat, werden sie dazu getrieben, es mit der ganzen Kraft ihres Seins zu suchen. Gerade so wie Enyadatta niemals ohne ihren Kopf war, so sind auch wir niemals von unserem essentiellen wahren Wesen getrennt, ob wir nun erleuchtet sind oder nicht. So wie ein jeder hier sitzt, ist er ganz und vollkommen. Aber es genügt natürlich nicht zu sagen, aha, so ist das also. Naja, schön. Leider. Das bringt uns nichts. Das trägt uns nicht durch die nächste Krise. Dazu braucht es schon mehr. Und es braucht auch mehr als ein kleines Kännchen. Ja. Wir müssen schon sehr deutlich und klar dessen inne sein. Gerade so wie Enyadatta niemals ohne ihren Kopf war, so sind auch wir niemals ohne unser essentielles, wahres Wesen, ob wir nun erleuchtet sind oder nicht. Wir sind uns dessen jedoch nicht bewusst. Wir gleichen Enyadatta, der ihre Freunde sagten, sei doch nicht albern. Du hast doch immer noch deinen Kopf. Du täuschst dich, wenn du das nicht glaubst. Ja. Die Entdeckung unseres wahren Wesens kann man mit Enyadattas Entdeckung ihres Kopfes vergleichen. Und was haben wir entdeckt? Nur, was wir niemals verloren hatten. Indessen sind wir so begeistert, wie sie, als sie ihren Kopf gefunden hatte. Wenn die Begeisterung verebbt, wird uns klar, dass wir gar nichts Außergewöhnliches errungen haben und erst recht nichts Seltsames. Nur ist jetzt alles vollkommen natürlich. Ja. Natürlich im besten Sinne. denn das muss man im Abendland noch hinzufügen, da natürlich nicht immer im positiven Sinne gebraucht wird. Ich möchte hier noch einmal betonen, dass Erleuchtung unendlich viele Grade hat. Zwischen so einem winzigen Kännschürchen und der vollen Erleuchtung des Buddha gibt es natürlich unendliche Grade. Kohn Rushi vergleicht es mit verschiedenen großen Durchbrüchen oder Löchelchen und Löchern in einer imaginären Wand. Diese Wand besteht nur in unserem Jedermannsbewusstsein. Sie trennt uns eben von diesem wahren Wesen, unser wahren Wesen hier. Und ein kleines Kensho ist nur ein ganz kleines Löchelchen. Aber auch durch dieses Löchelchen sehen wir keine andere Welt als die, die Buddha Gautama sah, als gleich die ganze Wand rausflog. Nur sehen wir sie halt sehr viel undeutlicher. Aber der Art nach ist es die gleiche eine Welt. Und dann schließt sich die Schulung im Raum Shitsunai an, wobei im Grunde unser Grundkoan immer unser Initialkoan bleibt, aber wir gehen dann durch viele Koan verschiedensten Aspekte. Ja. Und damit wird dieses Löchelchen so allmählich, allmählich etwas erweitert. Ja. Bis eines Tages, irgendwann einmal, die ganze imaginäre Wand